Und herzlich willkommen bei der neuen Folge vom Podcast Medizin 3.0, Podcast über Physiotherapie, Gesundheit und Prävention. Heute haben wir wieder als Gast Dick Egmont und wir wollten über ein sehr aktuelles Thema sprechen, was viele Patienten, aber auch uns als Physiotherapeuten beschäftigt, und zwar das Thema Arthrose. Zu Beginn, Dick, ja. Was kannst du uns über Arthrose erzählen? Kannst du das vielleicht sogar definieren, vielleicht sogar einteilen?
Ja, Arthrose, das sind Veränderungen, die in unserem Körper, vor allem an Gelenken, manchmal auch an Knochen stattfinden. Und diese Veränderungen, die dann im Laufe des Lebens dann entstehen, die werden manchmal durch unser Gehirn dann auch als schmerzhaft interpretiert. Und dann tut die Arthrose auf einmal weh. Und so wie wir das in das Schmerz-Podcast besprochen haben, sehen wir natürlich auch ganz viele Menschen, die diese Veränderungen an ihrem Skelett letztendlich haben und die dann aber überhaupt keine Schmerzen haben, weil das Gehirn solche Informationen, die dann manchmal da aus der Peripherie kommen, dann nicht als gefährlich einstuft und deshalb dann nicht wehtut. Ja, das heißt, wir haben einmal diese Veränderungen, die im Laufe der Zeit mit unserem Körper entstehen. Ja, manche Menschen, Orthopäden und manche Physiotherapeuten auch. Und manche Patienten auch, die nennen dann diese Veränderungen dann Arthrose. Das ist etwas Negatives, das ist etwas Degeneratives. Ja, das ist, was im Laufe der Zeit steht. Das ist natürlich auch so. Aber das heißt noch nicht, dass diese Veränderungen dann auch immer Schmerzen oder Einschränkungen in viele Fällen verursachen brauchen. Ja?
Also würdest du sagen, gibt es zwei Arten von Arthrosen? Arthrose, die Schmerzen verursacht und Arthrose, die keine Schmerzen verursacht. Verstehe ich das richtig?
So könnte man das sagen, wobei dann die Arthrose, das Röntgenbild oder der Befund, ist quasi das Gleiche. Nur, dass es das eine Gehirn von Person A interpretiert das, diese Veränderungen als gefährlich. Und das Gehirn von einer Person B interpretiert das als kein Problem.
Und bei einer Person, die das als gefährlich einstuft, die wird wahrscheinlich auch sehr viele Schmerzen haben.
Ja.
Was würdest du da vorschlagen? Was sind da die besten Zugangswege, um das zu behandeln? Und würdest du auch eine Person behandeln, die keine Schmerzen hat, aber im Röntgenbild dann doch eine degenerative Veränderung?
Okay, das sind zwei Fragen auf einmal. Ja. Ich werde die erste Frage erstmal beantworten. Es ist natürlich von Bedeutung, erstmal einzuschätzen, wie stark das Ausmaß der Degeneration ist. Ja, irgendwann kommt das Gehirn in vielen Fällen dann doch nicht mehr herum um diese große Stadium 4 Arthrose dann als nicht gefährlich einzustufen. Da muss das Gehirn schon sehr gut trainiert sein. Dennoch ist es so, dass alle Menschen, du und ich und auch unsere Patienten, wenn ihnen was zustößt, dann stellen wir uns immer fünf verschiedene Fragen. Ja, wir nennen das bei IFAMT auch das klinische Überlegen vom Patienten. Ja, das ist das sogenannte Common Sense Modell. Ja, und diese fünf Fragen, das ist einmal erstens, was habe ich? Zweitens, was ist die Ursache? Drittens, wie lange dauert das? Viertens, was kann ich tun? Und fünftens, was sind die Konsequenzen? Und das Beantworten dieser Fragen, quasi die mentale Arbeit dabei, kann dabei hilfreich sein, um das Gehirn letztendlich dann zu entscheiden zu lassen, ist es gefährlich oder ist es nicht gefährlich? Und daraus folgend, tut der Arthrose weh oder tut der Arthrose nicht weh? Weil grundsätzlich tut ein Arthrose nicht weh.
Das ist unabhängig von der Strukturschädigung, ob jetzt der Patient Schmerzen hat. Verstehe ich das richtig?
Wenn Patienten Schmerzen haben, dann ist es natürlich so, dass das Gehirn letztendlich interpretiert, dass die Schädigung, die dort ist, gefährlich ist. Und dann werden die Schmerzreize, die nozisensorische Informationen, die dann ins Gehirn gehen, die werden dann vom Gehirn interpretiert, aha, das muss wehtun. Und wenn man durch das richtige Beantworten von diesen 5 Fragen das Gehirn quasi hilft, dieser Quelle von Nozisensorik letztendlich zu dämpfen, dann kann es schon sein, dass dadurch dann auch eine Schmerzlinderung entsteht, allein, dass man anderes über seine Krankheit denkt.
Ist das Eigenverstehen vom Schmerz beim Patienten entscheidend darüber, ob er Schmerzen hat oder sie?
Ja, im Großen und Ganzen kann man das sagen. In 90% der Fälle ist das so. Ja, wie ich vorhin natürlich schon gesagt habe, wenn die Situation sehr stark ist, dann wird dieser Kompensationsmechanismus dann irgendwann auch scheitern.
Würde man dann bei einer Strukturschädigung, die aber keinen Schmerz verursacht, also wenn eine Arthrose vorliegt, die man im Röntgenbild sehen kann, würde man da auch was tun, obwohl der Patient nicht über Schmerzen klagt?
Ich denke, eine der Grundlagen von Medicine 3.0 ist gerade die Prävention. Und dann ist es unabhängig vom radiologischen Befund, ist es halt so, dass man präventiv an seine eigene Gesundheit arbeitet, um letztendlich die Gesundheitsspanne so lang wie möglich oben zu halten. Und das bedeutet, dass man schon mit 25 schon an seiner Arthrose-Prophylaxe arbeitet. Und ja, das machen wir dann quasi dann ein Leben lang, um dafür zu sorgen, dass wir auch im hohen Alter eine gute Lebensqualität
haben. Vollkommen richtig. Prävention ist grundsätzlich die beste Medizin. Ich sehe das auch immer wieder, dass Patienten gerade mit Arthrose auch Physiotherapie bekommen. Sollte ein Patient bei einem Therapeuten landen, wie kann er feststellen, ob der Therapeut sich mit der Problematik der Arthrose auskennt? Ob er jetzt die Fragen stellt, basierend auf dem Common Sense Modell, was du zuvor erwähnt hast, oder was wäre für dich die Marker für einen Patient, der sich einen guten Therapeuten sucht?
Ja, wenn man die Antworten auf die 5 Fragen, wenn man die darstellt, ja, die kann man einmal in Richtung der Krankheit beantworten, dann kann man ein Drama daraus machen. Ja, dass wenn man sagt, was ist Arthrose, was habe ich? Ich habe Arthrose. Na, wenn man das negativ sagt, dann sagt man, okay, das ist Gelenkverschleiß, da reibt Knochen auf Knochen. Und was ist die Ursache? Ich habe mein Leben lang hart gearbeitet und meine Gelenke in unserer Familie sind sowieso nicht so optimal. Dann die dritte Frage ist, was kann ich tun? Na okay, ich bin ganz froh, dass es bald ein neues Gelenk gibt. Wie lange dauert das? Na okay, dann bin ich ein halbes Jahr, bin ich dann mindestens raus, bevor ich das machen kann. Und was sind die Konsequenzen? Okay, ich werde dann ein neues Hüftgelenk haben. Ja, das ist quasi die konventionelle Art und Weise, wie man über Arthrose denkt. Ja, im Sinne von Medicine 2.0. Wenn du im Sinne von Medicine 3.0 über Arthrose denkst, dann sagst du mir, okay, was habe ich? Gut, meine Gelenke, die sind nicht mehr so wie vor 50 Jahren. Das ist okay. Ja, meine Haare sind auch nicht mehr wie vor 50 Jahren. Ich habe jetzt hier ein paar graue Locken bekommen. Bei dir entstehen da auch, dass es langsam etwas weniger wird. Okay, aber das heißt nicht, dass die Funktion darin eingeschränkt ist. Ja, das heißt, Arthrose ist dann auch eine Veränderung, aber diese Veränderung muss nicht unbedingt zu Einschränkungen führen in viele Fällen. Ja, wenn man von Arthrose Stadium 1, 2 oder 3 spricht, dann ist es in viele Fälle ist dann die Kompensation dann noch möglich, dass man quasi dann dieses Gehirn den Eindruck geben kann, aha, über Bewegung ist dann noch was möglich. Und dann kann Arthrose, kann dann auch multifaktoriell sein. Ne? Das heißt, was ist die Ursache von meiner Arthrose? Schmerzen. Das ist nicht nur die Degeneration. Da können auch Stoffwechselaspekte können dabei eine Rolle spielen. Da kann auch negative Stress eine Rolle spielen. Da kann Ernährung eine Rolle spielen. Da kann auch zu wenig Schlaf eine Rolle spielen. Es kann auch sein, dass man da bestimmte Supplementen noch braucht. Und dann wird die Palette, die wird dann letztendlich dann ganz breit, was letztendlich dafür sorgt, dass die Arthrose letztendlich wehtut. Da kommt die nächste Stufe. Wie lange dauert das? Na okay, die Arthrose wird an sich wird ein Bestandteil sein von unserem Leben. Ja, meine graue Haare, die werde ich lebenslänglich haben, es sei denn, ich lasse meine Haare färben, aber das habe ich nicht vor. Und dann kommt die große Frage, was kann ich tun? Ja, wir haben vorhin gesehen, was kann ich tun? Das ist dann abwarten, bis es ganz schlimm ist und dann Gelenkersatz. Das ist Medicine 2.0. Und was sagt man dann mit Medicine 3.0? Dass man über gezieltes Bewegen letztendlich die Schmerzen, die ich durch die Arthrose und die Symptome, die Bewegungseinschränkungen, die vermeintlich durch die Arthrose entstehen, dass man die beeinflussen kann. Ja, und wenn wir dann über das zentrale Gewebe bei Arthrose sprechen, dann haben wir das natürlich über Knorpel. Knorpel ist letztendlich dafür da, dass man sagt, okay, Knorpel hat keine Durchblutung und die einzige Möglichkeit, wie Knorpel letztendlich ernährt werden kann, ist durch Druck- und Zugbelastungen.
Da nochmal drauf zurückzukommen, wie entscheidend ist die Kommunikation von dem Therapeuten? Wir sagten, dass man Arthrose auch als etwas Negatives darstellen kann, wo man sagt, okay, das ist eine Struktur, die geschädigt ist und da kann man nur eine Operation langfristig machen. Man kann Arthrose aber auch als etwas Positives darstellen. Kannst du darauf nochmal eingehen?
Ja, das ist natürlich wieder die Perspektive, auf welche Art und Weise man auf Arthrose betrachtet. Wenn man das aus der Perspektive von Medicine 2.0 ist, ja, dann wird es letztendlich abgewartet, bis die Symptome so stark sind, dass er letztendlich dann ein Gelenkersatz bekommen ist. Und der Therapeut begleitet dann prä- und postoperativ. In eine Medicine 3.0, da sagen wir, okay, wir sind präventiv tätig und durch einen entsprechenden Lebensstil, durch entsprechendes Bewegen, wird die Arthrose-Symptomatik stark verändert. Ja, dabei gibt es zwei Sachen, die zu berücksichtigen sind. Das erste ist, dass wir einen gesunden Basisstoffwechsel brauchen. Das heißt, dass wir alle vier die Möglichkeiten haben, unsere Stoffwechsel zu gestalten, dass wir die haben, dass wir nicht nur anaerob unterwegs sind, sondern auch aerob. Das heißt, wenn wir aerob unterwegs ist, dann wird weniger Laktat produziert. Und Physiotherapeuten können das auch messen mit so einem Gerät, was ich jetzt neben mir stehen habe. Ja, damit kann ein Physiotherapeut messen, inwiefern das Laktat bei Bewegen zu hoch geht. Ja, und wenn Laktat auch im Gelenk vorliegt, dann kann das dann auch die Schmerzen verursachen, die dann man als Arthrose-Patient denkt, dass das der Verschleiß ist, aus Grauchfällen, die reine Zusammenstellung der Synovia sein, die Gelenkschmiere, die das verursacht.
Das ist sehr stark abhängig davon, wie viel Laktat sich absetzt.
Ja, und das ist auf welche Art und Weise Menschen dann Stoff wechseln. Und also das erste Ziel, was wir dann haben, ist, dass man sagt, okay, wir versuchen die Stoffwechsel so zu trainieren, ja, über metabolische Flexibilität, dass letztendlich beim normalen Bewegen der Laktat nicht uferlos in die Höhe geht. Und die zweite Möglichkeit ist letztendlich, dass man durch Kompression und Dekompression die Gelenkknorpel in ihrer Trophik stimuliert. Und das passiert dann durch durch Konvektion, ne, durch Wechseldruckbelastung, wodurch man bei jedem Schritt, den man macht, am besten mit Laufen, das kann auch ganz kurz sein, das kann auch nur 30 Sekunden Trippelschritte sein, unsere funktionelle Übung Nummer 36 auf funktionelleübungen.de ist da gut, dass man quasi diese Belastung durchführt, bevor das Laktat in die Höhe schießt.
Da hast du auch schon mal die Übungen erwähnt, die funktionellen Übungen. Ist das das Einzige, was der Patient machen kann? Der kann sich bewegen. Was kann der Patient selbstständig noch machen?
Okay, also die Schicht nicht angepasste Hart- und Unbewegungsverhalten. Da haben wir quasi über Bewegung schon eine ganze Menge. Ja, dann gibt es natürlich dann auch die Regeneration. Ja, das heißt, dass das Einführen von einer Pausenkultur. Ja, wir wissen, dass es physiologisch optimal ist, nachts zu schlafen und mittags eine Pause zu machen. Ja, das heißt, es sorgt für eine aktive Mittagspause, eine Runde spazieren zu gehen und dann anschließend eine gute Nachtruhe zu haben. Ja, wir wissen aus der Schlafforschung, dass Menschen, die tagsüber keine Pause haben, einfach pausenlos von morgens bis abends unterwegs sind, dass solche Menschen nachts nicht so gut schlafen. Ja, so dass man dadurch recht einfache Veränderungen im Tagesrhythmus dann da eine bessere Regeneration erhält. Und die bessere Regeneration sorgt dafür, dass die Qualität des Gewebes dann wieder zunimmt und damit dann auch die Informationen, die nozizensorische Informationen, die dann zum Gehirn gehen, dass sie dann wieder abnehmen.
Wenn man seinen Lebensstil verändert, wenn man auf Pausen achtet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Arthrose sich verschlechtert, deutlich geringer. Ist das richtig?
Ja. Dafür gibt es auch Studien, die das entsprechend belegen. Ja, dass Lifestyle-Modifikation da ein sehr großer Faktor ist, um das Gehirn letztendlich dann auch wohl zu stimmen.
Die Patienten ist dennoch aufgrund des Alters oder der Stufe der Arthrose eine Operation einfach nicht zu vermeiden. Ja. Was würdest du sagen, wie kann man sich am besten auf eine Hüftgelenksersatzoperation vorbereiten, sei es Hüfte oder Kniegelenk? Was würdest du da vorschlagen oder gibt es da Mittel?
Wenn die Kompensation wirklich nicht mehr möglich ist, ja, dann gibt es das sogenannte Better-in-Better-out-Konzept. Ja, und das Better-in, das ist quasi der Teil vor der Operation, und das Better-out ist das dann der Teil nach der Operation. Und es ist sinnvoll, um etwa 3 Monate vor der Operation mit Training anzufangen, mit dieser Bewegung gemacht haben, die ich so eben genannt habe. Ja, am liebsten natürlich mit einer Leistungsdiagnostik, so wie wir das da haben. Ja, damit ich fand jetzt auch eine Schulung für Physiotherapeuten in Krankenhäusern gestartet, dass sie tatsächlich dann auch ein Laktat-gesteuertes Training vor der Operation machen können. Und dann natürlich, das ist wie ein Sportler, der sich auf einen Wettkampf vorbereitet. Ja, mit dieser Haltung sollte man meiner Meinung nach sich auf eine Operation vorbereiten. Ja, das heißt, sorgt dafür, dass die Ernährung stimmt, reduziere das Fleisch, wenn wirklich. Wir brauchen nicht jeden Tag Fleisch zu essen, einmal die Woche oder zweimal die Woche. Das reicht dann auch durchaus, ne, weil das das Essen vom Fleisch letztendlich auch dann die entzündliche Aktivität dann anlegt. Alkohol als Genussmittel ist eine wunderschöne Sache, aber es sorgt letztendlich auch dafür, dass unsere Regeneration nachts nicht geht. Das heißt, reduziere den Alkohol und hör auf mit Alkohol zu trinken eine Woche oder 2 Wochen vor der Operation, sodass man da quasi dann in eine volle Regenerationsmodus ist. wenn du rauchst, dann ist es natürlich dann auch sinnvoll zu sagen, okay, im Rahmen von meiner Operationsvorbereitung sorge ich dafür, dass ich mein Rauchen aufhöre. Ja, und dann siehst du, dass da eine ganze Palette ist von Lifestyle-Veränderungen, die da eine Rolle spielen.
So, Arthrose ist, wenn man das ganz genau nimmt, nicht nur eine Gelenkkrankheit, sondern eine Krankheit, die den ganzen Körper betrifft und das Lebensverhalten von den Patienten.
Eine Arthrose, diese degenerative Veränderungen, das kann in einem Gelenk sein, das sehen wir oft im Hüftgelenk. Aber wir sehen auch oft, dass die Arthrose generalisiert ist, dass es überall an den Fingern ist, dass es in den Knien ist, dass es in den Sprunggelenken ist, dass es in der Wirbelsäule ist. Ja, das heißt, diese degenerative Veränderungen, je nachdem, welche Genetik man hat, kann sich unterschiedlich ausprägen. Aber die große Frage ist, ob diese Skelettveränderungen, ob die dann wehtun. Da können wir jetzt mit alles, was wir die letzte Viertelstunde gesagt haben, darauf kann man das Gehirn wirklich dann so quasi umprogrammieren, reframen, dass dann unsere körpereigenen Endorphinen ausgeschüttet werden und dann die Arthrose nicht mehr als schmerzhaft wahrgenommen wird.
Nicht auch öfter bei solchen Schmerzproblematiken von einem Schmerzgedächtnis. Kannst du vielleicht auch darüber uns was erzählen?
Ja. Das Schmerzgedächtnis ist mittlerweile in der Schmerzforschung ganz konkret. Ja, das geht oft mit einer sogenannten zentralen Sensibilisierung einher. Ja, und du musst dir das so vorstellen, dass wir in unserem Gehirn haben wir ähnlich wie hier jetzt am Mikro, da haben wir ganz viele Leitungen. Ja, nur mit dem Unterschied, dass die Leitungen sich bei uns anpassen. Ja, das heißt, wenn eine Leitung, die ganz oft verwendet wird, dann wird an die Übertragungsstellen, die nennen das auch Synapsen, verändern sich die Neurotransmitter und die Rezeptoren, dass es einfacher wird, für einen Impuls da durchzukommen. Und wenn ich dann irgendwann hier Nozisensorik habe und diese Nozisensorik, die geht hier hoch in mein Gehirn und sagt und macht das immer wieder, dann wird diesem Pfad, wird wie so ein Trampelpfad, wird das dann ausgeleiert und dann wird das dann immer wieder besser, sodass es dann das Gehirn quasi dann lernt, aha, meine Schulter tut immer weh. Und dann können wir manchmal auch andere Reize sein, dass man sagt, okay, ich sehe ein Röntgen von einem Bekannten mit einer Kalkschulter und wenn du das dann auf einmal dann siehst, dann tut bei dir, weil dieses Trampelpfad so empfindlich ist, dann tut bei dir auf einmal deine eigene Schulter weh. Ja, das ist quasi ein Beispiel, wie so ein Schmerzgedächtnis dann entstehen kann.
Wie kann der Therapeut im Rahmen der Physiotherapie das Schmerzgedächtnis mitbehandeln? Klar, Kommunikation ist ein Thema, aber wie würde der das genau machen?
Das Gehirn braucht die entgegengesetzte Information. Das heißt, genauso wie dieses Trampelpfad ausgeleitet wird, kommt das Trampelpfad auch wieder zurückgebaut werden. Einfach, wenn es nicht mehr benutzt wird, dann wird letztendlich diesen Trampelpfad dann auch wieder zurückgebaut und dieser Bezug geht dann weg. Das kann, ein Therapeut kann dann dabei anleiten, ihn zu sagen, okay, deine Schulterschmerzen, die Arthrose, die du da hast, die ist vielleicht nicht so schlimm, du kannst trotzdem bewegen. Und all diese anderen Faktoren, die wir gerade gesehen haben, die können letztendlich dann dafür sorgen, dass diese Trampelpfad dann auch wieder zuruchen, dass sie nicht mehr verwendet werden. Ja, das heißt, ein Tipp für Physiotherapeuten ist dann zu sagen, okay, fokussiere bitte nicht nur auf Schmerzen. Ja, das heißt, so Schmerzpunktbehandlungen oder eine Fast-Skala, ja, eine visuell-analog-Skala, wie doll tun deine Schulter weh, sag mal eine Zahl zwischen 0 und 10. Ja, man muss das Gehirn überlegen, ist das eine 8 oder ist das eine 9? Ja, und solche Phänomene, die sorgen dafür, dass natürlich dann diese Trampelpfad wieder weiter ausgelatscht wird. Sodass bei Lifant, da empfehle ich Therapeuten bei ihrer Diagnostik, auch bei Schmerzpatienten, nicht ständig mit einer Faskala zu arbeiten.
Ist da nicht auch ein generelles Problem in der Gesundheitsbranche, dass es sehr krankheitsorientiert ist, dass es sehr viel über Krankheit gesprochen wird und nicht über Gesundheit? Wie könntest du das Problem anders angehen? Was könnte man dagegen tun?
In deutschen Gesundheitswesen haben wir eine Struktur, dass jede Abrechnung über ein ICD-Code stattfindet. Ja, sodass im Prinzip jeder Mensch zuerst eine Krankheit braucht, bevor er in Leistungen im Gesundheitswesen in Berührung kommen kann. Ja, es sind ICD-Codes, die können manchmal sind das sehr, sehr dramatische, aber viele ICD-Codes, zum Beispiel die M75C4 aus der ICD-10, was ein normales Entbindschnitt ist, das deutet nicht auf eine große Schädigung ein. Ja, das heißt, ich denke, dass man die Art und Weise, wie man mit diesem System umgeht, letztendlich dann auch dafür sorgen kann, dass man trotzdem dann diese schmerzlindernde Kompensationsmechanismen anspricht. Aber das ist dann natürlich zu wissen, dass man sagt, okay, dass Patienten wissen, okay, ich habe jetzt diese Diagnose, aber damit kann ich gesund und glücklich und schmerzfrei leben. Ich bin kein kranker Mensch.
Diese Kommunikation und Wahrnehmung beim Patienten ist grundsätzlich nicht so gegeben, wie man sich das eigentlich vorstellen würde. Ist das richtig?
Es gibt solche und solche Patienten. Ja, es gibt Patienten, die quasi diese Typ B sind, die im Prinzip eigentlich ziemlich realistische Illness Belief haben, die ziemlich klar wissen, was sie haben, und die kommen dann mit klaren aktivierenden Forderungen zum Physiotherapeut. Was kann ich machen, was kann ich nicht machen? Oder gibt es natürlich die andere Kategorie, die wir für ihn als Profil A gesehen haben, der ist der negativ belastende Illness Beliefs haben und letztendlich auch ernährt von Therapeuten und von Ärzten, die auf diese Art und Weise dann arbeiten. Es ist natürlich auch das Spiel mit der Angst, was da eine Rolle spielt, dass Menschen letztendlich dann in diesen Teufelskreis nach unten kommen. Ja, und da müssen die Menschen, die müssen erst wissen, okay, ich muss mein eigener Gedanke, mein eigenes Mindset, muss ich salutogenetisch modellieren. Und dann sehe ich auch tatsächlich die Möglichkeiten, dass ich auch die Möglichkeiten habe, um etwas selber zu tun. Und das ist dann der erste Schritt.
Ich will nochmal auf den Begriff Illness Beliefs eingehen. Ich glaube, viele Patienten, aber auch Therapeuten wissen nicht genau, was das ist und da es häufiger in der Praxis vorkommt, wäre das wichtig, das nochmal zu erklären.
Die Illness Beliefs. Ne? Illness Beliefs ist ein Begriff, was von Cameron in 2003 im Sinne von seine Common Sense Modell herausgebracht hat, ist das entstanden. Und Illness Beliefs, das sind to believe, das bedeutet Glauben. Ja, das sind quasi Glaubenssätze über seine eigene Krankheit. Und diese Illness Beliefs, diese Glaubenssätze, sind quasi die Antworten, die jemand im Kopf hat, Glauben, die jemand hat, bei diesen fünf Fragen. Das heißt, die Illness Beliefs, die sind Antwort auf die Frage, was habe ich? Zweitens, was ist die Ursache? Drittens, wie lange dauert es? Viertens, was kann ich tun? Und fünftens, was sind die Konsequenzen? Diese Antworten, die können einmal realistisch sein und die sind manchmal unrealistisch. Und Patienten in der Kategorie A, die haben meistens unrealistische Illness Beliefs. Und Patienten von Kategorie B, die haben dann eher realistische Illness Beliefs und haben dann eine ganz konkrete Frage an uns.
Sehr wichtige Fragen, die alle Patienten sich mal stellen müssen, wenn sie eine bestimmte Erkrankung, sei es Arthrose oder auch eine andere mit dem Schmerz verbundene Erkrankung haben, sich diese Fragen stellen müssen. Du hast auch erwähnt, dass bestimmte Patienten unrealistische Illness-Beliefs haben, die aber auch vom Arzt, aber auch vom Therapeut immer wieder verstärkt und verschlechtert werden. Und letztendlich kommt es dann doch gerade bei einer Arthrose zu einem künstlichen Gelenk, zu einer Operation. Und die Frage ist, was würdest du anders machen in Bezug auf künstliche Gelenke? Gerade bei einem Knie oder bei einer Hüfte wird es sehr früh gemacht, oft, wenn es nicht immer notwendig ist. Wie kann man Menschen besser in der Hinsicht helfen?
Ja, da bei diesem Prozess, wenn man diesen Prozess von Veränderung stattfindet, dann da gibt es dann auch immer wieder solche Stufen. Ne? Das allererste ist, dass Menschen dafür offenstehen müssen, dass sie dann zweitens das Ganze verstehen müssen. Das dritte ist, dass sie das wollen. Und dann kommt das Können. Und dann kommt das Tun. Und dann kommt das Weiterhin tun. Also das sind sechs Phasen, die man durchkommen will, um quasi von A nach B zu gehen. Das heißt, wenn Menschen überhaupt nicht dafür offenstehen, kann ich selber irgendwas tun. Wenn Menschen nicht dafür offenstehen, ihre Illness Belief zu verändern, dann hört es auf. Ja, dann sagt man, okay, viel Freude mit deinem neues Kniegelenk. Wenn Menschen dafür offenstehen, hey, wie geht das dann, wenn ich das was Aktives mache? Dann sagen, okay, ich erkläre dich das. Und dann kommt die Erklärung, die ich vorhin gemacht habe, mit Druck und Stoß, mit Laktat und alles, was dazu gehört. Und dann sagen die Leute, okay, ich will das. Ich will, dass du bei mir so eine Reißverschlussdiagnostik machst. Ich will ein Trainingsprogramm haben. Ich bin bereit dafür, 5x30 Minuten pro Woche in meine Gesundheit zu investieren. Dann kommt das Können. Kannst du das auch? Kannst du auch eine halbe Stunde pro Tag in deine Gesundheit investieren? Und dann kommt es ums Tun. Ja, und dann fängt man auch, okay, dann macht man die richtige Ausdauertraining, dann macht man die richtige funktionelle Übung. Und das geht dann beim Weiterhin tun, geht es dann über in den Alltag, und man macht es dann jeden Tag. Und das ist dann wird es quasi dann Bestandteil des Lebens.
Danke, Dick. Um das nochmal kurz zusammenzufassen, Schmerzen, vor allem Arthrose, da liegt sehr viel in Verantwortung von dem Patient. Wie aktiv sind Sie? Was machen Sie? Wie oft sind Sie überhaupt bereit, um Ihr Lebensstil zu verändern? Und es ist wichtig, dass Sie das heute auch nochmal mitnehmen. Die Punkte, die Dick vorhin erwähnt hat, sowie die Bereitschaft, was an sich und an Ihrem Leben zu verändern und dafür etwas zu tun. Hier nochmal kurz ein Wort von Dick. Was würdest du dem Patienten mal ganz konkret mitgeben? Was würde er noch heute tun können, um eben seinen Zustand zu verbessern?
Eben sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Ja, sind meine Illness Beliefs realistisch und unrealistisch? Und bin ich bereit, daran zu arbeiten? Und wenn Leute ja sagen, ich bin bereit, daran zu arbeiten, dann kommt der Next Step. Und wenn man sagt, nein, ich möchte es nicht, dann hört es auf.
Danke, Dick, für deine Zeit und dein Wissen. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert, den Gefällt mir und den Podcast mit Freunden, denen es helfen könnte, teilt. Und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast mit Dick zu einem anderen Thema im Bereich Gesundheit. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.